Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Juror Nummer 2 von Clint Eastwood. Dies ist der wohl letzte Film der Hollywood-Legende. Dieser Film ist eine Reflexion über das Wesen des Konservatismus, der sich derzeit auflöst. Denn zwar gibt es einen Rechtsruck, aber der führt nicht zu einem Konservatismus der alten Art, sondern zu etwas, von dem wir noch gar nicht so genau wissen, wohin es führt. Angetreten, um den Staat und seine Institutionen umzubauen und abzuschaffen, sind rechte Politiker nicht nur in den USA. Und jetzt kann man einwenden, Moment, Clint Eastwood ist doch Republikaner, ja sicherlich, und seine Interviewaussagen sind sowieso nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber Clint Eastwood hat mit seinen Filmen doch immer einen sehr reflektierten Konservatismus vertreten. Es ist so, dass die Filme noch einmal eine ganz andere Botschaft für uns bereithalten. Heute beobachten wir, was als selbstverständlich galt, etwa die Achtung der Justiz, der Pressefreiheit gilt nicht mehr. Alles wird in Frage gestellt und im Zuge dessen auch von Liberalen, die fälschlicherweise annehmen, auf diese Weise die Institutionen schützen zu können. Clint Eastwood legt mit Juror Nummer 2 einen konservativen, das heißt bewahrenden Film vor, der nichts mit dieser rechtslibertären Disruption zu tun hat. Wir hören jetzt überall Bürokratieabbau und dabei ist so häufig gemeint, dass man alles kurz und klein schlägt, dass man die Kettensäge rausholt. Genau das will Clint Eastwood nicht. Er beantwortet auch die Frage, was eigentlich konservativ meint. In diesem Film sehen wir einen jungen Mann, der bald Vater werden wird. Justin Kemp, gespielt von Nicholas Hoult. Er ist der Geschworene in einem Mordprozess mit anderen 11 Geschworenen. Ein Mann wird beschuldigt, seine Freundin nach einem Streit ermordet zu haben. Ihre Leiche fand man am Rand einer Straße im Wald. Es gab einen Streit, den alle beobachten konnten, die auch in der Bar waren, in der das Paar saß. Man hat Filmmaterial, man hat die Aggressivität des Freundes gesehen. Eigentlich ist dieser Fall ziemlich klar. Justin Kemp will eigentlich gar nicht Geschworener sein. Er möchte nach Hause zu seiner schwangeren Frau. Sofort wird ihm aber auch klar, dass er befangen ist. Denn er hat zufällig damals in dieser besagten Bar gesessen, als das Paar sich stritt. Justin, ein trockener Alkoholiker, konnte an diesem Abend einem Rückfall widerstehen. Er fuhr nach Hause und rammte in der Dunkelheit mit seinem Auto etwas. Vermutlich ein Reh, so hoffte er zumindest. Nicht zu sehen, nun, dann fahre ich einfach weiter. Plötzlich aber kommt jetzt im Gerichtssaal die Gewissheit. Er muss die Freundin des angeklagten Mannes versehentlich getötet haben mit seinem Auto. Was tun? Gestehen, dass er Fahrerflucht begangen hat? Zudem würde er sich stellen, dann würde man ihm sicherlich nicht glauben, dass er nichts getrunken hat. Man würde ihn also verurteilen. Es ist ja aktenkundig, dass er Alkoholiker ist. Da gab es ja schon mal was in seiner Vergangenheit. Er berät sich mit einem Anwalt, der ihm erklärt, du hast mit 30 Jahren Haft zu rechnen. Hat er das wirklich verdient, wo doch der Angeklagte wahrlich kein Sympathieträger ist? Das zeigt sich schon daran, wie er mit Frauen umgeht. Und das tat er ja auch in der Vergangenheit. Auch das ist alles dokumentiert. Es trifft doch in gewisser Weise auch den Richtigen. Toni Collette sehen wir als die Staatsanwältin, für die die Sache auch zunächst eindeutig ist. Außerdem will sie ja von den Bürgern gewählt werden. Da macht sich ein Prozess gegen häusliche Gewalt gut. Jeder wähnt sich auf der richtigen Seite. Clint Eastwood führt uns hier ein bisschen in die Irre. Weil wir auch denken, das ist ein konservativer Film, das ist eben dieser alte Eastwood, das ist bestimmt auch eine Kritik an einem liberalen, selbstgefälligen Establishment, vielleicht sogar Kritik an den MeToo-Prozessen. Aber so einfach macht es uns Eastwood nicht. Weniger Mühe gibt sich Eastwood ästhetisch. Die Szenen vor Gericht wirken mitunter wie eine alte Folge von Matlock. Hier wird nichts mehr versucht. Wie einige Filme im Spätwerk von Clint Eastwood ist auch hier eine große Ambitionslosigkeit zu beobachten. Zu oft geht es hier nur um die reine Illustration von Inhalten, aber immerhin gibt es noch Inhalte, das ist ja in Hollywood selten geworden. Justin Kemp ist quasi Ödipus, der erst später sich und sein Handeln erkennt und versteht. Justin ist aber nicht wie Ödipus eine tragische Gestalt, die bereit wäre, sich selbst zu bestrafen, sondern er ist der Durchschnittsmensch in der Moderne, der versucht, sich irgendwie wegzuducken, irgendwie durchzukommen. Und auch das stimmt nicht ganz. Eastwood spielt mit Ambivalenzen. Schließlich wird Justin, die gesamte Jury, für die eigentlich doch der Fall klar ist, in gewisse Zweifel bringen. Er wird sagen, wir müssen noch einmal genau die Fakten durchgehen. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser angeklagte Typ seine Freundin ermordet hat. Haben wir überhaupt alle Beweise richtig bewertet? Es ist also schon so, dass er bemüht ist, diesen Fall nicht ganz einfach ausgehen zu lassen, sich nicht einfach ganz schnell aus der Schlinge zu ziehen. In gewisser Weise wünscht er sich, dass die Institution ihm die Entscheidung abnimmt. Es ist ein großer Respekt auch bei ihm zunächst vor der Institution da. Und so eine Institution hat ja auch eine Entlastungsfunktion. Das ist ganz entscheidend. Darauf weist auch der Soziologe Arnold Gehlen hin, den man als konservativen Soziologen, wenn nicht rechten Soziologen bezeichnen kann, der ja in einem berühmten Disput mit Adorno darüber stritt, wie wichtig eigentlich Institutionen sind. Sollte man, wie die Frankfurter Schule mitunter glaubte, Institutionen zerschlagen, denn nichts als nur Verzweiflung kann uns retten? Oder sind Institutionen doch das ganz Entscheidende, das Bewahrende, das es braucht, damit es irgendwie weitergeht, damit man tatsächlich handlungsfähig ist, damit eine gewisse Beständigkeit geboten ist. Der Mensch ist, laut Gehlen, ein handelndes Wesen. Um ihn herum sind jedoch Institutionen, die sich verselbstständigt haben, in dem Sinne, dass sie autonom funktionieren. Institutionen minimieren zwar die Freiheit des Einzelnen, sie sorgen aber auch dafür, dass Beständigkeit und Sicherheit gewährleistet sind. Clint Eastwood hat hier ein ganz klares Vorbild, zumindest zeitweise in diesem Film, wenn wir einen Einzelnen sehen, der plötzlich sich gegen die Mehrheit in der Jury stellt und argumentiert, dass es doch auch ganz anders sein könnte. Dabei erinnert uns dies natürlich an Die 12 Geschworenen von Sidney Lumet. Es geht auch hier darum, dass man Verantwortung innerhalb der Institution übernehmen muss, dass man also nicht einfach Kurzschlüsse ziehen darf, sondern dass man sich sehr gut überlegen muss, welche Entscheidungen da fällt, da man ja doch die Zukunft eines Lebens prägt, ja, dass man damit einen Lebensweg abschneidet. Zeitweise ist es Justin Kemp, der die Einstimmigkeit der Jury unterläuft. Das schlechte Gewissen plagt ihn. Kann der Angeklagte wirklich der Mörder sein? Immer wieder suggeriert er, dass es noch eine andere Wahrheit gibt. Und plötzlich fangen auch die anderen Jurymitglieder an, darüber nachzudenken. Erst einer, dann zwei, immer mehr sind doch plötzlich bereit zu zweifeln. Manche aber wollen sich gar nicht damit beschäftigen, sondern wollen vor allem früh in den Feierabend kommen. Es ist ganz ähnlich wie in Die 12 Geschworenen. Aber wir haben es natürlich bei einer Jury mit einer überpersönlichen Ordnung zu tun. Das ist kennzeichnend für eine Institution, würde Arnold Gehlen sagen. Und problematisch wird es, wenn jetzt persönliche Befindlichkeiten überhand nehmen und man lieber früh frei haben möchte, statt nochmal über den Fall nachzudenken. Eastwood kopiert hier einige Szenen direkt aus dem Original von Sidney Lumet. Zwar ist es nicht so schweißtreibend heiß, aber auch da sehen wir die Lamellen der Jalousien und wir sehen eine gewisse Stimmung, die wir von Lumet kennen. J.K. Simmons spielt einen Juror, der selbst anfängt zu ermitteln, weil irgendetwas an der Sache faul zu sein scheint. Er ist einmal Detective gewesen, dürfte jetzt aber in seiner Funktion als Juror gar nicht ermitteln, sondern er darf ja nur das bewerten, was vor Gericht verhandelt wurde. Das ist interessant. Wir sehen also hier eine Figur, die gegen die Institution verstößt, um sie aber zugleich doch wieder zu festigen, um sie besser funktionieren zu lassen. Eastwood interessiert sich auch hier einmal mehr für diesen schmalen Grat. J.K. Simmons muss dann aber suspendiert werden, um die Ordnung wiederherzustellen. Er ist der Cowboy, der in der Moderne immer wieder verschwinden muss, damit die Moderne funktionieren kann. Denn es geht in der Moderne nicht darum, dann, in einem konservativen Film zumindest, die Institution an sich grundsätzlich in Frage zu stellen, nach dem Sinn zu fragen und plötzlich ein ganz neues Modell auszusuchen. Arnold Gehlen schreibt, das habitualisierte Handeln in Institutionen hat vielmehr die rein tatsächliche Wirkung, die Sinnfrage zu suspendieren. Wer die Sinnfrage aufwirft, hat sich entweder verlaufen oder er drückt bewusst oder unbewusst ein Bedürfnis nach anderen als den vorhandenen Institutionen aus. Nun ist es so, dass Clint Eastwood immer wieder als Cowboy selbst auftrat in seinen Filmen. Er ist also der Cowboy gewesen, der über die institutionellen Grenzen hinausgeht. Oder wir sehen ihn als Polizist in Dirty Harry. Auch da ist es so, dass die Institution Polizei als dysfunktional gezeigt wird und das eigenmächtige Handeln dann wieder Law and Order bringt. Oder denken wir an Gran Torino. Dort muss der Protagonist sich heroisch opfern, um Gerechtigkeit herzustellen. Ebenso ist es in Sully. Da geht es darum, dass ein Flugzeugpilot eine brisante Rettung sich selbst genehmigt, die eigentlich nicht Dienst nach Vorschrift ist, und diese Rettung gelingt. Und ist sie damit auch richtig gewesen? Eastwood hob damit nie die Institutionen an sich aus den Angeln, aber er stellte sie ein wenig in Frage, beziehungsweise stellte den Institutionen ein heroisches Konzept entgegen. Nicht selten war also bei Eastwood der Regelverstoß ein absolut notwendiger Akt. Inzwischen aber ist der disruptive, der eigenmächtige Akt zum neuen Regierungsprinzip unter Rechten geworden. Bei Donald Trump können wir das besonders stark sehen. Der Anti-Institutionalismus, der etwa auch bei der Frankfurter Schule von links artikuliert wurde, kehrt nun in pervertierter Form zurück, wie wir bei Donald Trump sehen, bei Javier Milei, wo also plötzlich die Institutionen an sich zerschlagen werden sollen, mit der Kettensäge soll alles kurz und klein geschlagen werden. Und da kommt Clint Eastwood daher und sagt, halt, stopp, wir müssen noch einmal ganz neu über die Institutionen nachdenken, auch darüber nachdenken, was wir an ihnen haben. Justin Kemp ist eigentlich kein Radikaler, der nun alles zerschlagen will. Aber wenn er sieht, dass seine privaten Interessen bedroht sind, wenn wir auch erkennen, dass er berechtigte Ängste hat, dann ist er bereit, doch die Institutionen aus den Angeln zu heben. Und wir können es nachvollziehen, wir können es verstehen, wenngleich wir auch wie er erkennen, dass es nicht richtig und nicht rechtens ist. Clint Eastwood beherrscht noch immer die Kunst, in nur einer Einstellung uns den anderen verstehen zu lassen. Es ist ein Kino der Gesichter. Wenngleich es eine minimalistische Schauspielführung ist. Auch Clint Eastwood ist ja dafür bekannt, dass er sich zurücknimmt, dass er nicht auf eine expressive Darstellung setzt in seinen Filmen. Und so erwartet er es auch von seinen Schauspielern. Von Sergio Leone ist ja das Bon Mot überliefert, dass Eastwood zwei Gesichtsausdrücke hat, einen mit und einen ohne Hut. Nach dem Urteil sehen wir Justin mit der Staatsanwältin auf einer Parkbank sitzen. Sie unterhalten sich und Justin verweist darauf, dass er doch auch ein gutes Leben verdient habe. Er sei schließlich nicht solch ein Bad Boy wie der Angeklagte. Und weil er, sagt er, ein guter Mensch ist und eine Familie hat, um die er sich kümmern muss, ist das schon alles richtig so. Er stellt also nun seine Partikularinteressen ins Zentrum. Er entkoppelt dann im folgenden Dialog sogar die Wahrheit von der Gerechtigkeit. Und die Staatsanwältin wendet ein, glauben Sie das wirklich? Er will nun die Institution aushebeln, weil er meint, dass es eigentlich sein persönliches Recht ist. Und schließlich kann die Staatsanwältin doch auch keinen Skandal wollen, wo sie doch gerade frisch gewählt ist. Was nennen wir da über die Institutionen, wenn man so anfängt zu denken? Arnold Gehlen hilft uns weiter in seinem Buch Urmensch und Spätkultur. Da sagt er, die allen Institutionen wesenseigene Entlastungsfunktion von der subjektiven Motivation und von dauernden Improvisationen, fallweise zu vertretende Entschlüsse, ist eine der großartigsten Kultureigenschaften, denn diese Stabilisierung geht bis in das Herz unserer geistigen Positionen. Diese Entlastungsposition können wir eigentlich sehr gut nachvollziehen. Diese Funktion tritt nämlich da ein, wo man sagen kann, die Jury entscheidet, es gibt eine Richterin, die entscheidet, es gibt Gesetze. All das ist entlastend, aber gerade hier, wo wir Figuren haben, die in ein Dilemma geraten, funktioniert das nicht mehr so einfach. Da muss wieder improvisiert werden, da muss wieder sehr viel entschieden werden. Und das führt dann dazu, dass man vielleicht bereit ist, an sich etwas in Frage zu stellen. Weiter heißt es dann bei Gehlen, wenn Institutionen im Geschiebe der Zeiten in Verfall geraten, abbröckeln oder bewusst zerstört werden, fällt diese Verhaltenssicherheit dahin. Man wird mit Entscheidungszumutungen gerade da überlastet, wo alles selbstverständlich sein sollte. Too much discriminative strain, zu viel Unterscheidungs- und Entscheidungsdruck ist eine gute amerikanische Formel. Improvisierte Stellungnahmen müssen aber dennoch motiviert werden. So muss die Subjektivität versuchen, einen Halt an sich selbst zu finden. Dann erhebt sie notwendig selbst den Anspruch öffentlicher Geltung. Das bedeutet nun, die Staatsanwältin müsste sich als Autorität absolut setzen, weil sie jetzt verstanden hat, was Justin ihr gesagt hat und sie das auch eigentlich vernünftig findet. Und sie müsste das so sehr tun, sich als Autorität setzen, um dann die Institution zu suspendieren, sich eigentlich an die Stelle zu setzen. Genau das, was droht zu kommen mit zum Beispiel Donald Trump an der Macht. Eastwood sagt nun, die Institutionen an sich müssen bewahrt werden. Das ist das wirklich Konservative hier. Solange die Bürger verantwortungsvoll mit den Institutionen umgehen und sich nicht von Egoismus und Karrierismus treiben lassen und nicht nachlässig werden, weil sie in den Feierabend wollen, so lange funktionieren diese Institutionen. Die Staatsanwältin vertritt hier einen im Schwinden begriffenen Konservatismus. Arnold Gehlen schreibt, wenn große politische und soziale Veränderungen in einer hochdifferenzierten Gesellschaft keine gemeinsame Richtung mehr haben, also sich gegenseitig bremsen, durchdringen und querschieben, wird die Verunsicherung allgemein. Das fundamentale Bedürfnis nach Grundsätzlichem und Stabilem verlagert seinen Ort und schiebt sich in das Bewusstsein vor, also in eine gerade jetzt sensibilisierte und auf hoher Alarmstufe arbeitende Sphäre. Der Versuch, den Einzelnen bloß vom Bewusstsein her, also mit ideologischen Mitteln in Sicherheit zu setzen, wird ebenso zwingend wie hoffnungslos. Der Film ist allegorisch angelegt. Wir haben hier diese ideologische Funktion, dass jetzt der Halt der eigenen Familie und das private Glück und Interesse doch so zu verabsolutieren sind, dass die Institution da bitte keinen Zugriff mehr drauf haben soll. Natürlich erzählt uns Eastwood hier eine allgemeine Erscheinung, die zu beobachten ist, besonders in den USA. Eastwood zeigt noch einmal, wie es anders gelingen könnte, die Institutionen aufrechtzuerhalten. Es geht ihm tatsächlich darum, noch einmal zu sagen, dass also der Einzelne nicht jetzt sich so verabsolutieren kann, sein Bewusstsein in das Zentrum rücken kann, dass nicht mehr ein Zugriff durch die Institutionen möglich ist. Und dass die ideologischen Mittel, die jetzt gerade gebraucht werden, um die Institutionen abzuschaffen, brandgefährlich sind. Eastwood hält also hier noch einmal ein Plädoyer für die Institutionen. Auch gegen den Kulturkampf, wenn man so möchte. Denn der Kulturkampf ist natürlich ein Mittel, durch Ideologie Beständigkeit herzustellen, wo die Institution es dann nicht mehr leisten kann, nicht mehr leisten soll. Aber Eastwood hat, das merkt man an der Tonalität des Films, nur noch wenig Hoffnung. Viele, das weiß auch Eastwood, wollen nur noch schauen, aber nicht mehr sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.